Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein Name ist Lukas Palm und heute bei mir zu Gast ein Mann, der wohl einen engeren Terminkalender hat als wir alle zusammen. So oft, wie man ihn in unterschiedlichen TV-Formaten sieht, gewinnt man jedenfalls diesen Eindruck, dass er heute TV-Star ist. Das hat schon seinen Grund. Er war 2006 der erste türkischstämmige Koch in Deutschland, der einen Michelin-Stern erhielt. Er hinterließ auch prägende Spuren in der Spitzengastronomie und ist heute mit seinen zwei Restaurants am Puls der Zeit. Was heißt das genau? Über das und vieles mehr sprechen wir heute. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Ali Güngörmüş.
Hallo mein Lieber, ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und auf unseren Talk.
Wie geht's dir, Ali? Wie ist die Stimmung, die gastronomische Stimmung in München, das du sehr gut kennst, indem du auch deine beiden Restaurants hast, über die wir gleich sprechen werden. Wie ist die Stimmung?
Also mir geht's sehr gut. Ich war vorhin jetzt im Gym, habe schon 1,5 Stunden trainiert. Heute Morgen 6.30 Uhr aufgestanden, schon mal Wäsche gewaschen. Das ist ja, so mache ich's. Die Stimmung ist in der Gastro, ehrlich gesagt, nicht so toll. Ne? Jeder jammert. Früher haben sie gejammert, dass sie kein Personal finden. Mittlerweile jammern sie, dass der Konsum der Gäste zurückgegangen ist, und das kann ich auch nur bestätigen. Die Leute sind einfach vorsichtiger geworden mit Geld ausgeben. Es gibt Restaurants, die in München sehr gut laufen, es gibt Restaurants, die mittelmäßig laufen, dann gibt es Restaurants, die wahnsinnig Schwierigkeiten haben. Bin gespannt. Heiße Zeiten in München, was die Gastronomie angeht.
Ja, was ja besonders spannend ist bei dir, dass du von der Sterne-Gastronomie kommst und jetzt eher im gut handwerklich soliden Bistro-Casual-Bereich bist, aber mit Anspruch und Identität. Wie kam dieser Umschwung? Wann hast du gesagt, du willst jetzt eigentlich als Gastronom nicht mehr das Sterne-Gastronomie-Segment bedienen?
Naja, eigentlich komme ich ja aus der einfachen Gastronomie. Ne? Ich habe in München in einem bayerischen Wirtshaus meine Ausbildung gemacht und dann war ich in diversen Sternrestaurants und habe in Hamburg ja das Sternrestaurant gehabt. Und ich habe gemerkt, ganz ehrlich, ich möchte eine Spaßküche haben. Ich möchte ein Soul Food. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich so. Ich möchte einfach eine Küche den Gästen bieten, wo sie eine verständliche Küche ist, die gut ist, die lecker ist, die frisch, wo du frisch kochst, die Gerichte zubereitest. Und ich habe gesagt, was will ich, wenn ich essen gehe? Ich gehe sehr selten in Sterne-Restaurants, vor allem in so 2- und 3-Sterne-Restaurants. Da bin ich manchmal, ganz ehrlich, nicht nur ich, sondern mein Gaumen überfordert. Ich schätze die Kollegen sehr. Die machen alle wirklich einen tollen Job. Aber ich habe gemerkt, ich möchte nicht mehr 3-4 Stunden am Restaurant sitzen und 15-16 Gänge-Menü essen. Das möchte ich nicht. Und ich höre immer auf meine Gäste. Ich schaue, was meine Gäste wollen. Und anhand dessen bestimme ich die Richtung. Und ich habe immer gesagt, ich möchte in München ein Restaurant haben, der unter einem Stern ist und mehr als ein Bistro ist. Und damit fahren wir sehr gut und damit überfordern wir den Gast nicht. Damit bieten wir dem Gast eine sehr solide, gute Dienstleistung an und wo auch Preis-Leistungs-Verhältnis super ist. Und damit haben wir, glaube ich, so diesen Zeitgeist getroffen und das vielleicht auch daher unser Erfolg, ja. Und ich meine, wir sind wirklich, letztes Jahr war es manchmal so ein bisschen schwierig, da gab es solche Tage und solche Tage, aber wir sind eigentlich 10 Jahre jeden Tag ausgebucht gewesen. Ja, und das zeigt mir einfach, dass wir auf einem guten Weg sind. Und es kommt natürlich zusätzlich drauf, auf die Küchenrichtung an. Ich biete mit meiner levantinischen, also ich sage mal medio-oriental, mediterran mit orientalischen Anflüssen, biete ich eine Küche an und damit setze ich mich von anderen ab. Das heißt nicht, dass wir besser sind oder schlechter, um Gottes Willen. Aber wir bieten wir haben einen Stil, eine Küchenrichtung und ich glaube, das schätzen die Gäste auch, wenn die zum Ali kommen. Dann wollen sie auch die Ali-Küche haben, die Aromen vom Orient, vom Anatolien, die Köfte von meiner Oma, die ich auf der Karte habe. Meine 84-jährige Mama, die ab und zu ins Restaurant kommt und die Sarma für uns macht und so. Also das sind so, und das sind so Besonderheiten. Es gibt ja alles heutzutage. Es gibt ja alles. Du kannst ja alles ja haben heutzutage. Alles und zu jeder Jahreszeit und zu jeder Zeit, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, wenn du eine eigene Richtung hast, eine eigene Küchenrichtung hast, das macht dich dann besonders. Und damit setzt du dich von den anderen ab.
Ich glaube, bei dir spielen da zwei Dinge in diesen Erfolg hinein. Erstens mal hat diese levantinische Küchenrichtung bei dir eine Hintergrundgeschichte. Das heißt, es ist irgendwo durch auch eine biografische Storytelling-Küche, die nicht nur eine besondere Glaubwürdigkeit hat, sondern mit einer Art Story im Hintergrund einfach nochmal untermauert wird. Und zweitens ist diese Art von Küche ja ziemlich beliebt, beziehungsweise liegt sie im Trend, das Levantinische mit den Hülsenfrüchten, mit dem eher leichten, aber doch geschmacksintensiven. Das ist ja am Zahn der Zeit. Sind das schon zwei Dinge, würdest du sagen, die du gut erkannt hast? Weil nur etwas Eigenständiges zu machen, das keinen guten geschichtlichen Unterbau hat, reicht heute ja auch wieder nicht, ne?
Ja, da bin ich bei dir. Ich muss sagen, ich habe das Glück, also ich bin ein, was meine Gaumen- oder Kulinarik-Welt angeht, bin ich ein sehr reicher Mann oder Koch. Weil ich bin ja von der Pike auf als Kind ja damit ja groß geworden, ja, also dieses Levantinische in diese Gewürzwelt und mit den bösen Früchten, wie du es halt gesagt hast, vor allem Gemüse, wenn du selber Gemüse angebaut hast und dann auch das Gemüse dann auch wirklich vom Garten genommen hast und auch die Mama dann das dann in der Küche zubereitet hat. Das liegt mir einfach, weil ich das halt sozusagen jetzt mal in die Wiege gelegt bekommen habe. Und dann natürlich auch noch so, dass ich die Techniken, die ich in diversen Sterne-Restaurants, ein Stern, zwei Sterne und so weiter gelernt habe, dass ich das dann so miteinander kombiniere. Und deswegen ist es vielleicht für uns auch oder für mich nicht vielleicht, sondern das ist vielleicht auch mein Vorteil manchen Kollegen gegenüber, ja, die nur eine Richtung kennen. Ja. Und das ist schon, und deswegen sage ich ja, deswegen bin ich, was das angeht, echt ein reicher Kochmann.
Ja, also dazu muss man sagen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen die Hintergrundgeschichte wissen, du bist, glaube ich, mit 10 Jahren mit deinen Eltern nach Deutschland gekommen, die ersten 10 Jahre deiner Kindheit, die unter geschmacklichen und kulinarischen Gesichtspunkten ja auch 10 wichtige Jahre waren, wie in jedem plus-minus kulinarischen Haushalt, nehme ich an. Die hast du in Ostanatolien verbracht, in einem kleinen Dorf, das es heute, wenn ich richtig informiert bin, nicht mehr gibt, aufgrund der Abwanderung. Pago hieß das, glaube ich.
Richtig, ja.
So heißt auch dein Restaurant, eines deiner Restaurants in München. Ist das immer noch diese 10 Jahre, die du dort verbracht hast, sind die immer noch prägend oder ist das alles schon doch so weit und lange her, dass man sagt, ja, okay, habe ich jetzt schon ausreichend verwertet und meine Impulse schöpfe ich von anderswo?
Nein, das ist ja die Basis, ne? Also das ist ja die Basis, wo du mit Lebensmitteln in Kontakt kommst. Das waren genau diese 10 Jahre, wo wir zu Hause, wie gesagt, im Garten Gemüse angebaut haben. Dann haben wir die Obstbäume gehabt, dann haben wir eine Scheune gehabt. Mama hat Käse hergestellt, Butter hergestellt, eigene Hühner gehabt, bist du in den Hühnerstall und hast die Eier genommen. Oder als Kind, wir haben ja irgendwie kein Spielzeug gehabt, kein Handy und so Zeug gehabt, sind wir dann einfach im spazieren gegangen in deinem Dorf. Und dann, wenn ich heute meinen Köchen erzähle, dass der Rhabarber, der wilde Rhabarber eigentlich grün ist und nicht den Rhabarber, den ihr kennt, der ist gezüchtet. Der echte wilde Rhabarber ist grün. Oder wenn du wilde Erbsenschoten als Kind draußen siehst und aufmachst und die Erbsen isst, es schmeckt dann nach Erbsen. Also es sind so Sachen, das wird immer lebenlang im Kopf bleiben, ja. Das ist ja was Schönes und du schöpfst ja auch daraus. Und deswegen ist es mir auch wahnsinnig wichtig. Ich bin immer jedes Jahr mindestens eine Woche oder 10 Tage bin ich im Pago.
Hat sich tatsächlich.
Ja, ich brauche das. Ich möchte den Demut in mir nie verlieren und das erdet mich dann wieder, wenn ich dann wieder dort bin. Auch im Pago, da gibt es eine Familie, die dann dort wieder ein neues Haus gebaut haben und die haben auch einen Gemüsegarten. Da muss ich durch den Gemüsegarten da durch und dann sehe ich die Quitten, die Birnen, die Äpfel, Melonen und so weiter. Dann fühle ich mich so wirklich so richtig so 35 Jahre zurückversetzt und dann sage ich, als Kind bist du da noch spazieren gegangen und dann sehe ich dann auf dem Boden Walnuss, nehme ich und mach die auf und isst die noch und es ist einfach, das brauche ich, das tut mir gut und das, also das wird nie verloren gehen, also überhaupt nicht, auch so wie die Mama gekocht hat, frisch, wirklich, weiß ich noch, wenn er kurz vorm Sonnenuntergang hat sie dann Fladenbrot gemacht und dann bin ich im Garten, habe die Tomate genommen, die dann nur gewaschen, aufgeschnitten, mit Salz, dazu ein frisch so ein Eiran, so ein Joghurtgetränk dazu getrunken. Und das sind die Sachen, die Aromen der Kindheit, sage ich jetzt mal. Die sind da, die bleiben. Und jetzt kommen wir wieder, zum Beispiel im Restaurant, ja, wenn du so ein Eiran als Kind ganz stinknormalen Eiran getrunken hast, mache ich jetzt im Restaurant einen Gurken-Ingwer-Eiran oder einen Limetten-Basilikum-Eiran. Also das ist so, ne? Und das ist eigentlich, das ist die Vielfalt oder beziehungsweise das ist das, was mich halt, ja, wo ich dann meine Kreativität, sage ich jetzt mal, was ich in Sterne-Restaurants gelernt habe, wo ich dann sage, okay, ich kombiniere einfach aus zwei Welten, versuche ich da ein Geschmackserlebnis zu schaffen, was die Gäste halt einfach bei den Gästen gut ankommt, ja.
Wenn man dir so zuhört, fragt man sich unweigerlich, was hat damals der sehr ambitionierte Sternekoch, der 2006 mit einem Stern ausgezeichnet worden ist, damals im Restaurant Le Canard Nouveau, was hat der mit seinem biografischen Erbe damals gemacht? Musstest du das völlig verleugnen damals? Konntest du nichts von deinen, ja, sagen wir mal, levantinischen Geschmacksprägungen dort einsetzen? Oder schon?
Ja, das war, nee, das hat sich danach so Stück für Stück entwickelt. Also ich muss ja schon sagen, ich habe mich ja mit 27 da oben in Hamburg selbstständig gemacht und da bist du natürlich noch unsicher. Du hast nicht, das ist Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und du denkst, die Techniken oder die Gerichte, die du im Tantris oder in den Schweizer Stuben und so weiter oder im Glockenbach
gelernt hast, jeder, ja.
Die gelernt hast, dass du das einsetzt und war aber auch so, ne? Du bist ja gehst ja den sicheren Weg.
Ja.
Weil ich gedacht habe, okay, ich habe ja mein Handwerk in Deutschland gelernt und war auch in diversen Top-Restaurants, also und warum soll das nicht funktionieren? Und es hat auch funktioniert, so ist es nicht, ne?
Ja, na klar. Ja.
Aber ich habe gemerkt, dass die Gäste vom Ali was anderes wollen. Und das ist jetzt interessant. Die Gäste haben mich eigentlich zu der Küchenrichtung, was ich jetzt mache, koche, haben eigentlich mich die Gäste dazu mehr oder weniger genötigt, sage ich jetzt mal, also im positiven Sinne.
Ja,
und dann haben die gesagt, wieso kochst du nicht türkisch? Wieso gibt's bei dir kein Kebab? Wieso gibt's bei dir nicht die? Ich war in Istanbul, ich habe da so eine leckere Linsensuppe gegessen mit bisschen Minzöl und so. Und dann dachte ich, ja, aber ich koche, nur weil ich Ali heiße, koche ich ja nicht so kein türkisches Restaurant. Mhm. Mhm. Ich kann auch jetzt kein Kebab auf die Karte setzen. Und ja. Ich habe immer gesagt, ich habe Respekt davor, ich kann nicht türkisch kochen, weil ich das nicht gelernt habe. Mhm. Ich kann die türkische Küche nicht. Natürlich kann ich mit Gewürzen arbeiten und so. Aber mhm. wenn einer sagt Kebab, habe ich nie gemacht.
Ja.
Und es wurde echt immer mehr. Also die Nachfrage, die haben dann auch gesagt, wissen Sie, Herr Günther, wir haben sehr gut bei Ihnen gegessen, aber wir hätten uns bisschen mehr türkische Aromen gewünscht. Wirklich? Und das wurde, ja, wirklich, wirklich, das war, und das hat mich dann schon auch ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite hat mich das auch manchmal ein bisschen, aber habe ich mich schon ein bisschen so beleidigt, also doch nicht beleidigt, sondern ich war dann schon ein bisschen enttäuscht, dass die das, was ich koche, was wir handwerklich super gemacht haben und so weiter, dass sie das, habe ich so das Gefühl gehabt, dass sie das nicht wertschätzen oder ja. dass es vielleicht nicht gut ankommt. Und irgendwann habe ich gesagt, oh, weißt du was, lass uns mal Stück für Stück da mal daran arbeiten, einfach mal. Und dann haben wir angefangen, viel mehr mit Gewürzen zu arbeiten. Aber ich in Istanbul habe ich in diversen Restaurants habe so ein bisschen geschaut, wie die das so machen und so. Und habe ich einfach mit ein bisschen inspirieren lassen. Und dann haben wir angefangen, da stärker auch so Gerichte, Klassiker aus der türkischen Küche neu interpretiert, ein bisschen moderner angerichtet, ein bisschen moderner abgeschmeckt und so weiter. Dann habe ich gemerkt, das kommt gut an. Das kommt super an und die Gäste wollen schon, das.
War das schon beim Canal Nouveau, dass du da diese ersten Schritte gegangen bist?
Im Canal Nouveau ging es dann schon los. Also eher gegen Ende vom Canal Nouveau. Ja.
Das ist gut und das, da hast du dann gemerkt, dass in so einem Michelin Fine Dining Tempel, in den du eigentlich nicht so positioniert und aufgebaut hast, dass das gut ankommt, dieses neue türkisch.
Ja, weil ich wollte nicht, dass man mich mit der Küche vom Kanal in so eine Schublade steckt, ne? Also ja. da gab's ja auch dann da teilweise auch wirklich Tageszeitungen, die dann auch blöd geschrieben haben, gibt's bald Döner im Le Canard und so. Das wollte ich ja. Das hat mich schon verletzt, muss ich schon ja. sagen. Und ich wollte nicht in diese Richtung halt, ne? Weil sehr ich wusste ganz genau.
Ja.
Bitte?
Sehr plakativ alles. Das klingt dann sehr.
Ja,
plakativ.
Ja. Und das ist so, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach, ich habe gesagt, nee, ich habe mein Handwerk in Deutschland gelernt und ein Top-Restaurant. Ich kann auch anders. Ich kann auch, blöd gesagt, jetzt mit Hummer, Gänseleber und Trüffel umgehen. Ich muss nicht mit Knoblauch und Kreuzkümmel und so weiter hantieren oder arbeiten. Aber als ich dann, also die Rückmeldungen waren wirklich sehr positiv und dann habe ich angefangen mit meinem damaligen Küchenchef Florian, mit dem ich seit über 20 Jahren zusammenarbeite, habe ich gesagt, Florian, lass uns mal da ein bisschen tiefer da reingehen. Und dann haben wir Gewürze geholt, wir waren dann am Montag dann im Restaurant, haben ein bisschen einfach mal ausprobiert. Und so ist es dann Stück für Stück gewachsen. Und dann, als ich dann in München das Restaurant eröffnet habe, habe ich gesagt, okay, das Restaurant heißt Pago. Was ist Pago? Pago ist deine Herkunft, Pago ist dein DNA, Pago, wo bist du kulinarisch im Pago unterwegs gewesen? Oder was ist da?
Ja, ja.
Welche Geschmäcker hast du dort gehabt? Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen da levantinisch kochen. Und dann war es aber auch so, dass dann die levantinische Küche immer stärker wurde. Also die Gäste, die wollten das auch haben. Ja?
Genau.
Aber das habe ich sowieso nie verstanden, warum das so lange gebraucht hat, weil asiatisch war schon sehr en vogue und dieses levantinische, orientalische Küche, da haben die Leute schon so davor noch ein bisschen so Respekt gehabt. Und mit Otto Lenghi, mit der Welle ist es dann explodiert.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann so ein bisschen diese Otto Lenghi-Schiene gewesen auch. Die
richtig, genau. Und der hat das halt, der stand dann in den Medien und bam, bam, und dann ist es dann, sind die Gäste natürlich neugierig geworden und ich habe Glück gehabt, dass wir genau da reingerutscht sind und das ist vielleicht auch unser Erfolg, warum das Restaurant so gut funktioniert, warum wir dann auch ein zweites Restaurant, also unser Bistro Pera Mese eröffnet haben, da wird zu fast zu 90% nur levantinisch gekocht, viel Gemüse, vegetarisch, also zu 70% wird da vegetarisch gekocht, teilweise auch vegan, wenig Fisch, wenig Fleisch, beides vom Grill, aber wenn's gibt. Und das ist halt einfach, weil du da, ja, aber du musst auch mutig sein. Ich finde, um erfolgreich zu sein, musst du auch Mut haben, du musst auch Risiko eingehen. Und ich habe gesagt, lass uns das machen und unser Erfolg gibt uns ja recht.
Ja. Mir fallen da zwei Fragen dazu ein. Erstens, kann es sein, dass durch diesen Ottolenghi-Hype diese levantinische Küche ein bisschen was von ihrem manchmal ein bisschen gefährlichen Streetfood-Charakter für viele Leute in Europa verloren hat? Ich habe immer das Gefühl, er hat das irgendwie, diese Art von Küche deswegen dem Westen so zugänglich machen können, weil er es ein bisschen zurückgeholt hat von diesem Streetfood. Also ich habe das Gefühl, vielen Leuten, wenn sie Falafel oder Döner oder andere Gerichte gesehen haben, das haben sie automatisch mit Streetfood in Verbindung gebracht. Da haben sie nicht gewusst, ja, schmeckt mir das? Soll ich mich da hinstellen an den Stand? Und plötzlich kam einer und der hat das so mit einer Tischkultur auch zelebriert und damit vielen Leuten klargemacht, hey, das kannst du auch auf eine ganz andere Art und Weise essen. Kann das sein? Ist das ein bisschen Element?
Ja, aber das war auch ein bisschen, also Angebot und Nachfrage, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Ja.
Wenn das Angebot nur mit Döner und mit Falafel und so weiter ist, dann ist natürlich, kennen die Leute das nicht. Was Ottolenghi gemacht hat, das stimmt. Der hat dieses Sharing-Prinzip also von der Straße, ja, ins im Restaurant Sharing, auf den Tisch gibt. Ja, das war schon, obwohl die Leute das ja eigentlich aus der asiatischen Küche kennen mit diesem Sharing-Konzept. Kommt bisschen Reis, bisschen das und dann, aber trotzdem war er die führende Kraft, die das dann stärker, dieses orientalische Streetfood mehr modernisiert, anders gemacht, kreativer, innovativer angeboten hat und dann sind die Gäste drauf eingegangen und somit ist es dann explodiert. Das ist ja eine Küche, also die meiner Meinung nach die levantinische Küche, auch die türkische Küche, leider wird die türkische Küche ja immer auf Döner und Kebab reduziert.
Stimmt.
Das ist für mich eine der gesündesten, vielfältigsten, bekömmlichsten Küchen der Welt.
Braucht man eigentlich gar nicht argumentieren, das ist auch wissenschaftlich belegt, wie auf so vielen Ebenen, auch vom Nährstoffgehalt her, von der Bekömmlichkeit, die levantinische Küche absolut
zukunftsrecht. Absolut, wirklich. Wir kochen wenig mit Fett, also wenn dann Olivenöl, es gibt kein Creme Double, es gibt keine Sahne, es gibt Joghurt, Hülsenfrüchte, Gemüse, Salat und so weiter und Fisch vom Grill. Wenn du zum Arzt gehst und sagst, wie soll ich mich am besten ernähren, sagt der Arzt zu dir, mediterran oder levantinisch, so ungefähr. Es ist so. Ja. Und deswegen hab ich das nicht verstanden, warum diese Küche sich noch nicht durchgesetzt hat. Mhm. Und mit Ottolenghi, auch danke an Ottolenghi von meiner Seite aus, ja, muss man schon sagen.
Ja.
Er war der Erste, er war auch mutig und hat auch, das ist auch seine DNA, was die Küche angeht, Küchenrichtung angeht. Und das ist mittlerweile nicht nur in Deutschland. Mit unserem Roadtrip bin ich ja 4 Jahre lang unterwegs gewesen. USA, Kanada, Australien. Es ist mittlerweile weltweit so.
Ja.
Und was mich wirklich manchmal auch wundert, ich habe Gäste, ein paar also asiatische Gäste aus Korea, Japan, China und so, die nur wegen der levantinischen Küche zu mir kommen, der levantinisch-orientalischen Küche. Und das zeigt mir, dass auch die wahnsinnig dafür offen sind. Und das ist gut. Und das finde ich super.
Ja. Jetzt klingt es trotzdem irgendwie so, als hättest du dich in einen Kontext hinein bewegt als Gastronom, der einfach wie so ein gemachtes Bett war und du hast einfach eins und eins zusammengezählt und da was gemacht, was automatisch ein Selbstläufer war und erfolgreich war. So ist es ja nicht. Und du hast jetzt vorhin auch gesagt, es braucht ja trotzdem Mut. Und ich glaube, jeder, der sich einmal ansatzweise mit Gastronomie und Restauranteröffnungen und Konzeptplanungen beschäftigt hat, weiß das, wie viel Entscheidungen da zu treffen sind, die enorm wichtig sind und verhängnisvoll sein können. Wo war bei dir dieses Mutige, wo du sagst, da hast du schon gezittert oder das war etwas, wo du dir nicht sicher warst, dass das funktionieren würde. Heute im Nachhinein ist es einfach, ja, du hast einfach sehr vieles richtig gemacht, das wusstest du damals ja nicht.
Nein, aber das kann man ja nicht so pauschal sagen, nur weil ich irgendwie aus dem Orient komme und auch, sage ich jetzt mal, zu Hause schon mit Gewürzen gekocht wurde, dass ich dann das auf einmal so beherrsche, das ist Erfolg. Also genau. Jeder bayerische Koch, der ein bayerisches Restaurant führt, hat auch nicht immer Erfolg. Also das hat damit ja nichts zu tun, das kannst du ja nicht sagen. Mhm. Ich glaube, das war in erster Linie viel Fleiß, viel gearbeitet, wenig geschlafen, viel mich damit auseinandergesetzt, viele schlaflose Nächte gehabt, viel Risiko eingegangen, auch finanziell. Also ich hab ja keinen Investor hinter mir oder kein Hotel hinter mir, wo ich dann sage, okay, wenn es mal 2-3 Monate nicht läuft, dann muss ich schon zittern, Gottes Willen. Also muss ich nicht zittern, sondern also ich muss dann schon zittern, ja, bei mir ist es umgekehrt. Ja. Ich sage immer ganz ehrlich, ich bin ja beharrlich. Wenn ich was haben will, bin ich einfach beharrlich. Ich hänge mich da rein. Ich höre immer auf mein Bauchgefühl. Mein bester Berater bin ich selber, und zwar mein Bauch. Ist immer so. Alle meine wichtigsten Entscheidungen habe ich immer aus meinem Bauchgefühl. Ich setze mich natürlich schon auseinander damit. Also es ist auch ein Prozess, ein Prozess geht ja zuerst im Kopf los. Ne? Ja. Und dann arbeitest du ja und Stück für Stück auch die Entscheidung zu treffen, dass du dein Sterne-Restaurant in Hamburg aufgibst, ja, und dich dann nur noch auf München konzentrierst. War ein Prozess, das hat mich ein Jahr lang begleitet. Das kam nicht von heute auf morgen. Du musst ja auch gucken, du musst ja alles ja abwägen, du legst ja alles auf die Waage, was ist positiv, was ist negativ und so weiter. Und irgendwann kommt der Tag X und dann musst du auch eine Entscheidung treffen, auch weil es muss ja weitergehen, irgendwie auch im Kopf muss es ja weitergehen, weil sonst das blockiert dich ja auch. Ja, ja. Ja, ja. Aber zurück zu deiner Frage, es ist, weil ich es will, weil ich es wollte, weil ich einfach das dann auch schaffen will, weil ich auch nicht möchte, dass Leute mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, ah, nett, der Ali, nett, hätte lieber weniger Fernsehen machen sollen und mehr in seinem Restaurant sein sollen und so weiter. Und an deine Stärken glauben, aber auch deine Schwächen kennen. Ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Man muss auch seine Schwächen kennen. Und wenn du was willst, wenn du dahinter bist, ich glaube, und wenn du auch an dich glaubst, dann schaffst du das schon. Ja.
Gab es einen Moment, der besonders schwierig war?
Ja, schwierig war es schon, wo ich dann zwischen München und Hamburg alle 3 Tage hin und her gependelt habe. Bin ja 3 Tage Hamburg, 3 Tage München. Ich meine, wenn du in der Gastro arbeitest, gibt's immer gute Zeiten und weniger gute Zeiten und auch teilweise schlechte Zeiten. So ist das nicht. Mhm. Das gehört zum Leben dazu. Und ich bin ja nicht nur Koch, ich bin auch Unternehmer. Wenn es mal Monate gibt, wo du halt dann sagst, okay, wenn es jetzt nicht langsam besser wird, dann haben wir echt Schwierigkeiten. Das schon. Oder Personal waren die letzten Jahre extrem anstrengend, sage ich jetzt mal. Hat mich am meisten Zeit, Kraft, Geld und Energie gekostet, dieses Personalproblem. Das war Wahnsinn. Habe ich so das Gefühl, es ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber ich will es auch nicht jetzt verschreien. Mhm. Aber ich meine, das ist schon Wahnsinn, wenn du dann ein Restaurant führst und weißt ganz genau, du bist Wochenende voll und die Leute kommen teilweise nicht in die Arbeit und kündigen, wo du dann sagst, ich habe nur noch 2 Kellner und das Restaurant ist voll mit 70 Gästen, das war damals in Hamburg, und dann bittest du das Personal oder die Servicekraft vielleicht noch 1-2 Wochen länger zu bleiben, weil du dann halt mehr Zeit hast, um jemanden zu suchen, und die dann Nein sagen. Dann gehst nach Hause und hast dann Bauchkrämpfe und liegst auf dem Teppich und sagst, wie willst du das denn alles schaffen? Das sind solche Zeiten gewesen, wo ich geflucht habe, dass ich mich selbstständig gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also, ist nicht immer rosig, wenn man selbstständig ist, ja. Ja, das klar. Klingt natürlich immer so, wenn man sagt, okay, ich habe mich selbstständig gemacht. Und damals war ja auch so, dass mit dem Fernsehen ging es ja dann Stück für Stück langsam los. Aber in erster Linie wollte ich auch mit dem Restaurant nicht scheitern. Und jetzt, ich komme ja aus einer großen Familie und ich bin ein Arbeiterkind. Und meine Mutter hat mir damals ein bisschen Geld gegeben, um mich da selbstständig zu machen. Und das war eigentlich das ganze gesamte Geld von der Familie. Und wenn wir da pleite gegangen wären, dann hätten wir alles verspielt und wäre alles weg gewesen. Und das erzeugt zusätzlich Druck und du willst es auch schaffen, du willst auch der Familie zeigen, dass du das unbedingt willst und auch schaffst. Ja.
Ja.
Vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch darüber.
Ich wollte gerade sagen, das gibt Stoff für eine siebenteilige
Ja,
Netflix-Episode.
das ist halt, ja, weiß ich nicht, Netflix muss nicht sein, aber wirklich, ja, sind so, ja, man erlebt natürlich in der Gastronomie auch viel, ne? Viele denken immer, wir sind immer auf der Sonnenseite, es ist überhaupt gar nicht so, um Gottes Willen, ne?
Ja.
Gibt's gute Zeiten und schlechte Zeiten, ja.
Wie hat sich das dann mit dem Fernsehen etabliert? Hast du dir da die Zeit für diese doch teilweise sehr zeitintensiven Drehtage? Ich meine, du hast es jetzt auch vorhin erwähnt, da gibt es ja ganze Roadtrip-Folgen, da bist du dann mal mit deinen Buddies in Amerika, in Australien, aber abgesehen davon gibt es ja auch ganz viele andere Kochshows mit dir. Wie hast du das zeitlich alles untergebracht und war das auch immer für dich so ein Thema? Fernsehen, super und notwendig, weil einfach gute Werbung, und im Ergebnis mehr Gäste.
Ja, also sagen wir mal so, das ist auch viel Verzicht, ne? Also es ist halt viel Arbeit, was ich da wahnsinnig reinstecke, viel Zeit, was ich da investiere. Auf der anderen Seite ist auch viel Verzicht. Wenn du viel arbeitest, hast du wenig Zeit für die Kinder, hast du wenig Zeit für deine Partnerin, hast du wenig Zeit für dich selber. Du kommst manchmal auch an deine Grenzen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, du machst auch in erster Linie das, viele denken auch, dass wir im Fernsehen uns dumm und dämlich verdienen. Da gibt es sicherlich Formate oder großartige Kollegen, die auch dementsprechend honoriert werden. Sollen sie auch, ich gönn jedem seinen Erfolg und so. Aber da gibt es auch Formate, wo du sagst, also für das Geld bleibe ich lieber auf der Couch liegen, habe ich mehr davon, so ungefähr. Aber du bist ja auch Unternehmer, du musst ja auch, machst das ja auch aus Werbung beziehungsweise aus marketingtechnischen Gründen,
Na
bist
klar.
auch oft im Fernsehen. Ich glaube schon, dass Fernsehen schon auch viele Gäste zu uns bringt.
Ja.
Dadurch ist es ja, durch Fernsehen ist das Restaurant ja auch, wie gesagt, immer wieder eigentlich ausgebucht immer. Aber jetzt musst du halt natürlich überlegen, was macht das mit dir selber? Na, das ist ja auch so eine Sache. Man, du bist auch nur ein Mensch und der Tag hat nur 24 Stunden. Du bist im Fernsehen, du bist im Restaurant, du machst dann im Restaurant deine Gäste glücklich. Im Fernsehen kommst du bei manchen Formaten gut an, bei meinen Formaten vielleicht weniger gut an. Das ist auch menschlich so als gut. Aber du machst auch wiederum andere Menschen unglücklich.
Naja, gut.
Nämlich. Ja, nämlich zum Beispiel deine Kinder. Menschen, die dich wirklich lieben. Menschen, die nicht den Fernsehkoch Ali mögen und wertschätzen, sondern Menschen, die den Ali einfach lieben, den normalen Ali, der auch vorher nicht im Fernsehen war und so weiter. Die machst du manchmal unglücklich, weil die wollen Zeit mit dir verbringen, weil wenn's hart auf hart kommt, in den schlimmsten Zeiten sind die, die neben dir sind oder bei dir sind. Ja, deswegen ist es, du hast, glaube ich, also ich glaube schon, ich kann nur von mir reden, manchmal hast du auch einen Gewissenskonflikt, so ist es nicht, ne? Das ist nicht, ja, habe ich schon. Wenn du nachts im Bett liegst, wenn dein Sohn dich anruft oder angerufen hat und gesagt hat, Papa, können wir mal Fußball spielen gehen? Und du sagst, oh, Mann, geht nicht, muss arbeiten, und dann liegst du nachts im Bett und dann sagst du, tut manchmal weh, ja.
Ist das etwas, was du in Zukunft irgendwie auch ändern willst, oder ist das eine Art Maschinerie, wo du auch als Unternehmer sagst, ich muss das einfach machen, weil natürlich man will Zeit mit seinen Liebsten verbringen, aber man hat, so wie du es vorhin noch angedeutet hast, auch eine ökonomische, eine unternehmerische Verantwortung. Wie tariert man das aus?
Ja, das ist ein Riesenspagat, den du machen musst, ne? Du auch machst, so ist es nicht. Also ich versuche mittlerweile viel auch für die Kinder da zu sein oder für Familie, Freunde und so weiter. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich natürlich, wie du es auch sagst, habe ich auch eine unternehmerische Verantwortung, nicht nur mir und dem Restaurant gegenüber, sondern ich habe ja auch Mitarbeiter. Ich habe knapp 30 Mitarbeiter und ich habe denen gegenüber ja auch eine Verantwortung, eine soziale Verantwortung. Ich will ja nicht, dass jemand irgendwie seinen Job verliert oder dass die Löhne nicht bezahlt werden oder wenn einer mal kommt und sagt, braucht vielleicht ein bisschen Lohnerhöhung, dass man ihm auch hilft und so weiter. Also das ist auch da. Also ich versuche so zu arbeiten oder meinen Tag so zu gestalten, dass ich jedem ein bisschen gerecht werde. Ja. Damit, ne? Und, ja. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich habe das vor 2-3 Jahren umgestellt und ich rede auch mit den Leuten und ich helfe auch denen und so weiter, aber ich versuche auch meinen Liebsten, vor allem den Kindern, auch zu erklären, warum ich dann so viel arbeite, warum ich heute nicht mit dem Fußball spielen kann. Und Gott sei Dank sind sie in dem Alter, wo sie manchmal verstehen und manchmal nicht verstehen wollen. Ja.
Ja.
Ja. Das ist auch wichtig, ne? Muss ja weiterhin funktionieren, ne? Ich versuche auch mit denen wirklich, ich sag dann auch, schau mal, wenn du willst ein Spielzeug haben oder du willst mal am Wochenende mit dem Papa wegfahren, das müssen wir halt bezahlen können. Dafür muss ich arbeiten. Ich finde, man muss auch wirklich den Kindern das auch sagen, dass sie das auch verstehen, damit sie das auch verinnerlichen, ne? Ich meine, auf der anderen Seite höre ich auch von meinem Sohn, dem Marlon, der wird dieses Jahr 17, der sagt, er will mit der Gastronomie nichts zu tun haben. Mhm. Papa, ich will nicht in der Gastro, ich will auch nicht in der Gastro arbeiten, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will dann nur essen gehen und bezahlen nach Hause gehen. So, ja, warum? Was ist los, Marlon? Mhm. Ja, aber das sind so Sachen, die mich schon beschäftigen. Ich sagte, Papa, du hast nie Zeit für uns gehabt. Und ich möchte, wenn ich mal Kinder habe, Familie habe, möchte ich Zeit für die haben. Das ist, und dann sagst du, wow. Ja, okay, jetzt lass uns über schöne Dinge reden.
Ich bin schon bei meiner letzten Frage.
Ja.
Wie blickst du in die Zukunft, auch was deine beiden Restaurants in München betrifft, vielleicht auch was deine Fernsehkarriere betrifft? Wie blickst du so in die nächsten 12 Monate, ins nächste Jahr?
Ah, ich bin ein positiver Mensch. Das wird ein tolles Jahr. Das Jahr hat schon sehr gut angefangen. Beide Restaurants laufen wirklich sehr gut. Ich bin da sehr, sehr happy. Einmal auf dem Holz klopfen. Ja. Und privat versuche ich jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit für mich zu nehmen und mit den Kindern schöne Erlebnisse möchte ich schaffen und das wird ein tolles Jahr. Es wird ein tolles Jahr, weil ich auch dieses Jahr 50 werde. Und gut. Wir feiern einen runden Geburtstag, ja.
Das hört man und sieht man dir nicht an. Also das heißt, es steht noch einiges an. Lieber Ali, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit in deinem wirklich sehr, sehr dichten Terminkalender genommen hast, dass du uns ein bisschen hinter die Kulissen deiner Arbeit, deiner Restaurants, deines Unternehmerlebens geführt hast. Ich danke auch für deine Offenheit. Du warst sehr offen in diesem Gespräch.
Ich bin kein Koch, der ich bin. Ich sage das, was ich fühle und ich bin ehrlich und fertig. Ja.
Ich glaube, du hast damit auch sehr vielen Kollegen viel Resonanzraum gegeben und ich glaube, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht gar nicht nur in der Gastronomie, sondern vielleicht auch im Satelliten-Food-Bereich tätig sind, können da sich sehr stark wiedererkennen, auch in den manchmal nicht so einfachen Fragestellungen, die das Unternehmerleben mit sich führt. Deswegen auch danke für diese Offenheit und in diesem Sinne
auch. Danke dir.
Wir uns sehr, sehr bald wiedersehen und an alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es zur neuen Folge der Rolling Pin Talks geht. In diesem Sinne, macht es gut und liebe Grüße.
Auch ein Riesen Dankeschön von meiner Seite aus.